Essen hat bei uns immer eine große Rolle gespielt und ich war von klein auf davon fasziniert und ja, ich habe auch eine Weile gebraucht, aber um das wirklich für mich dann zu beschließen, dass das jetzt meine Passion ist, so, aber ja, das ist es schon.
Felix, weißt du, wo ich gerade reserviert habe? Einen Tisch für zwei Personen.
Lass mich raten. Vielleicht im Wedding?
Ja, vielleicht im Wedding, ja. Genau.
Und wie hast du reserviert? Hast du deine Beziehungen als berühmte Podcasterin spielen lassen und einfach direkt beim Wirt angefragt?
Ja, genau. Nee, ich habe das ganz oldschool gemacht über so eine Reservierungsplattform online, weil ich, wie so viele meiner Generation, ja auch wirklich große Probleme mit dem Telefonieren habe.
Und ich wollte gerade sagen, oldschool? Oldschool, also für deine.
Das ist das neue Oldschool.
Okay.
Nein. Deins ist super.
Ja, ihr sprecht nicht mehr mit Leuten, habe ich schon gehört. Nee, ja.
Genau, ich verballere hier immer meine ganzen sozialen Kappas im Podcast und danach bin ich so ausgelaugt, dass ich nur noch digital kommunizieren kann.
Und was wirst du bestellen?
Ja, dort? Ich habe noch nicht gesagt, wo essen? Wir haben ja nur gesagt Wedding. Ich habe bei Linus Barbecue reserviert im Wedding und ich werde auf jeden Fall das Brisket essen. Und ich habe mich aber schon so ein bisschen durch die Speisekarte geklickt und ich glaube, ich werde auch Coleslaw essen und vielleicht auch, es gibt da so Jalapenos irgendwie, selbstgemachte Grillbratwurst oder sowas. Auf jeden Fall werde ich für einen Tag alle fleischlosen Vorsätze über Bord werfen. Das muss man zu dieser Podcast-Episode dazu sagen. Es wird sehr fleischig, weil wir haben
Not for Veggies.
Wir haben Lino Brandi im Wedding besucht in seinem Restaurant. Ja. Und es ist kein gewöhnliches Restaurant. Es ist ein Texas Barbecue. Und es war sehr fantastisch da. Und ich glaube, als wir da beide reingestiefelt sind, an diesem Freitagmorgen war es, glaube ich.
Es hat geregnet.
Es hat geregnet und es hat aber vor allem fantastisch gut gerochen, dieses Restaurant.
Ja,
und wir hatten beide noch nicht gefrühstückt und es war aber auch zu, oder nee, es war Montag. Montag war das, genau. Da hatte das Restaurant
Ruhetag,
nicht offen.
Der Tag Ruhetag für Wirte, um irgendwie einzukaufen, sauber zu machen.
Ja,
man denkt ja immer, Podcast Wirte ruhen sich aus. Nein, da müssen die ihr Restaurant wieder auf Vordermann bringen. Und Lino hat uns einen Kaffee gemacht, das werde ich ihm auch nie vergessen, der auch noch verdammt gut war und hat uns so ermöglicht, diesen Podcast aufzunehmen. Und es war so toll, das ist ja sehr viel Holz in dem Restaurant und du merkst sofort, da wird gegrillt. Das hängt überall, aber auf so eine angenehme Weise, dieser Grillgeruch noch nach. Wie gesagt, es ist keine Folge für Vegetarier, die sich wirklich gegen Fleischkonsum aussprechen, weil das ist die Kultur, die Lino aus seiner Heimat, da wo er herkommt ursprünglich, nach Deutschland gebracht hat.
Genau.
Ist diese unglaubliche texanische Barbecue-Kultur.
Mhm, genau. Wir haben viel
und
mit ihm.
Ich weiß gar nicht, wo man da anfangen soll. In der Küche steht nicht wie bei anderen Restaurants irgendwie eine Kochzeile, sondern da steht so ein, sieht eigentlich aus wie, ich weiß nicht, wie ein Güterwaggon oder wie soll man das beschreiben?
Stimmt.
So ein riesiges, rundes Metallding, wo dann ab wie viel Uhr morgens gegrillt wird?
Ab 1 Uhr nachts, glaube ich. Ich glaube, das war die Zeit. Zumindest macht er das, wenn er in Texas ist. Lino wandelt nämlich zwischen den Welten. Er gebürtiger Texaner, aufgewachsen vor allem in Deutschland, dann aber auch immer wieder mit längeren Aufenthalten in Texas. Und da hat er sich einfach diese Liebe zum Barbecue rangeschafft oder entdeckt. Und hat dann eben etwas später in Berlin dieses Barbecue-Restaurant eröffnet. Und wir haben ganz viel natürlich mit ihm über seine Reise, über seinen Werdegang gesprochen. Und wir haben aber auch versucht, der Frage nachzugehen, ob Essen das Letzte ist, worauf wir uns vielleicht als Gesellschaft momentan einigen können. Aber ich glaube, wir haben die gerade schon mit einem Nein beantwortet, weil, vielleicht ist es dann nicht Fleisch. Aber vielleicht könnte Essen trotzdem ein Weg sein. Genauso wie Brian, der ja vorher schon in einer anderen Folge dieses Summer Specials gesagt hat, das Letzte braucht man sich, also man kann besser über einem Bier miteinander sich unterhalten, austauschen, vielleicht auch mal streiten. Dasselbe gilt wahrscheinlich auch fürs Essen. Deshalb finde ich, sollten wir diese jetzt Tradition hochhalten und weiterhin Gastronomen überall besuchen.
Und er ist ja auch der Einzige, ne, in Berlin, der das wirklich so macht, der Pitmaster ist. Und ich fand das auch total faszinierend, wie er dann diese knallharten Pitmaster in Texas jedes Jahr besucht, die natürlich wie es in Texas anders sein könnte, politisch ganz anders denken als er und sich da aber dazu stellt, sich von denen die neuesten Trends beibringen lässt und dass er auch aushält, dass sie ganz anders sind als er und sich in dieser Kultur einfach immersed auskennt und das auch feiern kann, als jemand, der da so gar nicht so gut dazu passt eigentlich, fand ich großartig. Und es ist ein tolles Finale geworden von unserem Summer Special, jetzt kann man schon fast sagen Fall Special, bei Wunderbar Together. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß jetzt bei Lino. Catalino, darfst ja da hingehen und allen anderen hoffe ich, dass auch das Wasser im Mund zusammenläuft. Mit Lino Brandi, wieder wie immer freundlich unterstützt von Radio.de und von unseren Freunden bei Miles & More, die so Menschen wie Lino, die zwischen Texas und Berlin leben, das Leben ein bisschen leichter machen. Guten Appetit.
Oh, das wollte ich gerade sagen.
Mach nochmal.
Nee, das können wir auch so lassen einfach. Okay, also wir gehen rein mit guten Appetit.
In dir vor allem guten Appetit. Ich bin so neidisch. Ja.
Ich werde berichten.
Viel Spaß mit Lino. Ich sage jetzt erstmal vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
Vielen Dank euch.
Und sage, das sagen wir immer zu Beginn, herzlich willkommen bei Wunderbar Together, Lino Brandi.
Genau, ja. Hallo. Vielen Dank.
Schön, dass du da bist.
Danke, dass ihr gekommen seid.
Genau, du sitzt direkt vor einer Rolle Papier in deinem eigenen Restaurant. Was ist diese Rolle hinter dir?
Das ist tatsächlich Metzgerpapier, auch aus Texas, aus den USA. Also wir haben das über einen Mittelsmann aus Texas tatsächlich auch bestellt, irgendwann mal 20 von diesen Rollen, ja. Weil da gab es die noch nicht in Europa, ich glaube mittlerweile kann man die auch bestellen, aber das ist also authentisches texanisches Barbecue-Papier.
Und was macht man?
Packt Sachen, die zu Ende gegart werden oder noch irgendwie zum Ruhen gelassen auf den Pit gelegt werden, in dieses Papier ein. Ja, und es ist halt luftdurchlässig, aber es ist fettdicht. Also das ist der Clou. Und es gibt auch europäisches Metzgerpapier, aber das kommt dem halt nicht nahe. So. Also.
Schon mal gehört, Metzgerpapier? Ist für mich ein neues Wort.
Nee, aber ich bin auch nicht so oft beim Metzger. Ich bin keine Vegetarierin, aber ich bin eher so, ja, ich esse das ab und zu mal, wenn wir essen sind, dann bestelle ich was mit Fleisch. Aber ich gehe sehr selten selbst zum Metzger. Und ich habe auch das Gefühl, es gibt auch irgendwie, also gibt sie bestimmt in Berlin, du wirst mich gleich eines Besseren belehren. Aber ich laufe jetzt nicht andauernd an einem vorbei.
Du bist Barbecue-erfahrener als ich.
Ich bin, ja, Barbecue erfahren und vor allem, wir haben hier gerade schon kurz gefachsimpelt, bevor wir angefangen haben aufzuzeichnen. Ich bin Brisket erfahren, weil wir sind jetzt hier direkt reingesprungen.
Was ist Brisket? Hilf mir mal, ich weiß gar nichts über Barbecue. Oh also Gott. Lino, entschuldige bitte.
Ich höre mal zu, ja.
Ich werde hier immer getestet die ganze Zeit. Also scheinbar ist es Teil unseres Summer Specials, dass ich Sachen erklären muss vor den Leuten, die Gäste viel besser können.
Ich hab Catalina im letzten Podcast gebeten, ein Buch zu erklären. Die Autorin saß neben uns. Das ist schon fies.
Ja.
Aber ich mache das nicht absichtlich, sondern weil ich weiß, wie viel du weißt.
Ich habe zugeschaut, wie Brisket gemacht wurde und zwar in Kansas, wo ich ein sehr aufregendes, manchmal auch sehr langweiliges Highschool-Jahr verbracht habe, vor einer halben Ewigkeit. Und das hat mein Gastvater immer gerne gemacht in seinem Smoker. Und immer, wenn er irgendwie am Wochenende diesen Smoker angeschmissen hat, habe ich mich mega gefreut, weil ansonsten war das kulinarisch eher schwierig da. Meistens hat meine Gastmutter gekocht und sie hat das sehr, ich weiß nicht, ob sie es leidenschaftlich gemacht hat, aber das Resultat waren meistens eher ledrige Pork Chops, die so komplett durchgegart waren und die man wirklich so sehr schwer nur kauen konnte. Naja, und auf jeden Fall am Wochenende, vor allem im Sommer, hat dann mein Gastvater übernommen und hat dann ein Stück Fleisch auf seinen Smoker gelegt. Das war so ein kleines Gerät. Das sieht einem Grill nicht so unähnlich, außer dass es zu ist. So meine Erinnerung. Lino nickt. Also wir liegen noch nicht komplett falsch
ab. Nee, Lino hat gerade intensiv nachgedacht, glaube ich, über seine eigenen Pork Chops.
Naja, und auf jeden Fall wurde das Brisket dann, dieses Stück Fleisch, einfach sehr, sehr, sehr lange.
Naja.
Bei niedriger Temperatur
Das ist das, was die gesmoked. Deutschen auch nicht wirklich, ne? Also in Deutschland, da haust du was auf dem Grill, da muss. Also ich komme aus Nürnberg, ja. Bratwürste, das ist 5 Minuten.
Das klingt schon mal richtig auf jeden Fall, wie er es gemacht hat, ne? Also der große Unterschied zwischen der amerikanischen und der deutschen Grillkultur, also Barbecue und deutschem Grillen, ist einfach, das Grillen ist direkte Hitze, also überdirekter Hitze und Barbecue im Mittleren Westen ist halt auf ganz langer Zeit bei niedriger Temperatur. Bei uns ist es ein bisschen höhere Temperatur sogar, weil ich habe es so gelernt. Und ja, so ganz low and slow machen wir eigentlich, wir nennen eigentlich sogar hot and fast, so wie wir es machen. Ne? Okay. Aber der Unterschied sind ein paar Stunden. Also es sind so, ich sag mal, 3 bis 5 Stunden. So.
Das heißt, okay. Das heißt, wie lange, also bei welcher Temperatur und wie lange muss man das so machen?
Also es ist, macht natürlich auch in den USA machen das alle anders. Ne? Also es gibt jetzt nicht eine Regel, so wie man das zu machen hat, so mit Texas Barbecue. Aber ich habe es halt gelernt, dass so, also 350 Fahrenheit ist so das Höchste. Und wir sprechen immer über Fahrenheit, wenn wir über Barbecue sprechen. Wir haben halt auch Thermometer, die nur auf Fahrenheit eingestellt sind hier bei uns. Ne? Also das sind 275 Fahrenheit sind 135 Grad Celsius und das ist so die Richttemperatur. Also man sollte sich bewegen zwischen 275 und 350.
Also unser Herd Fahrenheit. Zu Hause und der Ofen geht auch nicht höher. Das ist ja. Max.
Und wir machen halt schon eher hot and fast, also okay. Vielleicht so ein bisschen zwischen low and slow und hot and fast, aber so, ich sag mal, zwischen 300 und 350 Fahrenheit, ne, wohlgemerkt. Nicht Celsius.
Ja. Nee, in New York, unser Herd, der ist 350 die Maximaltemperatur.
Ja.
Aber Lino, hilf uns doch mal, wo sind wir hier eigentlich? Hinter dir ist eine schöne, wunderbare, rotbraune Rolle Metzgerpapier.
Genau, ja.
Aber für alle, die uns zuhören, wie würdest du das hier beschreiben? Wo sind wir gerade?
Wir sind im Wedding in einer alten Eckkneipe und ich habe vor 10 Jahren den Laden übernommen, 2015, und habe das mit einem Kumpel alles umgebaut und hatte damals schon die Idee, so ein Barbecue-Restaurant hier aufzumachen. Das hat dann 2 Jahre gedauert. Wir haben 2017 dann aufgemacht und sind jetzt knapp 9 Jahre offen, also 8,5 Jahre auf hier. Und es ist ein traditionelles texanisches Barbecue-Restaurant. Genau das. Und das war auch mein Traum, das genauso authentisch wie möglich in Deutschland aufzumachen, wie ich es aus den USA kenne. Und so wie wir es machen, gibt es das auch in Europa sonst nicht nochmal. Weil wir den Smoker im Restaurant haben. Also von uns jetzt fußläufig 2 Meter ist der Pit, wie man sagt. Smoker sagt ja in Texas eigentlich keiner. Ne? Pit heißen die Dinger. Und ja, mit Pit im Restaurant und alles hier gemacht, so ist schon sehr einzigartig.
Deshalb riecht es hier auch so
es fantastisch. Es riecht wahnsinnig gut und du hast heute zu. Es ist das Feuer ist gerade nicht an und trotzdem, wir kamen hier rein und waren so.
Ich glaube, der Geruch, der geht auch nicht mehr raus. Irgendwann, wenn wir mal hier nicht mehr drin sind, dann wird es, glaube ich, trotzdem 10 Jahre später noch danach riechen.
Ja, und der Geruch ist aber, das ist so ein bisschen Räuchergeruch, rieche ich jetzt.
Ja.
Und dann hat man so einen sanften Grillgeruch, aber es ist nicht intensiv, es ist sehr angenehm. Und du hast wahnsinnig viel Holz hier im Restaurant, vielleicht ist das auch der Grund. Also das Holz nimmt vielleicht auch diese
Atmosphäre. Genau, also die ganzen Möbel sind auch aus Holz und ich glaube aber, dass es mittlerweile in den Wänden drin ist. So. Also es wird,
ist das auch in dir drin?
Auf jeden Fall, ich rieche es auch nicht mehr. Ne? Also wenn ich jetzt hier reinkomme, so wie ihr, so, oh krass, das riecht ja gut, so ich merke es nicht mehr. Ne? Also ich merke es nur noch, wenn der Pit an ist und so und dann rieche ich es schon, aber so sonst nicht mehr.
Warum denn genau Barbecue? Warum der Pit? Warum der Wunsch, dieses Restaurant hier so aufzumachen, wie du es getan hast?
Also ich bin gelernter Koch und ich bin auch Texaner. Ich bin in Houston geboren, aber in Deutschland aufgewachsen und bin immer nach Texas gefahren, eigentlich immer mal wieder so und dann auch mal für eine längere Zeit. Und 2011 bin ich für 1 Jahr lang in Texas gewesen und habe in Barbecue-Restaurants gearbeitet. Und damals war ich so ein bisschen orientierungslos, was meine eigene Zukunft anging. Ich wusste nicht so richtig, was ich machen sollte. Ich habe auch oft gedacht, dass ich nicht mehr kochen möchte, weil mich die Branche so ein bisschen genervt hat und die Arbeitszeiten und so. Aber da habe ich halt total meine Liebe für Barbecue entdeckt damals, ne? Und viele Leute kennengelernt, für die das halt das Wichtigste ist. Und ich habe irgendwie gemerkt, dass es auch was ist, was wirklich funktionieren kann als Konzept, weil es das halt auch noch nicht gab so in Europa, ne? Und ich dachte, ja, dann geben wir der Sache nochmal eine Chance und dann haben wir es gewagt.
Also da gibt es jetzt ziemlich viel auszupacken an dem, was du gerade erzählt hast. Erstmal, warum in Houston geboren?
Mein Vater hat für eine große Stahlfirma gearbeitet und die sind dann Ende der 70er Jahre in die USA ausgewandert. Mein Bruder, meine Mutter und mein Vater und in Houston haben die gewohnt. Und in der Zeit bin ich zur Welt gekommen. Und meine Mutter hat dann irgendwann sehr starkes Heimweh bekommen, Anfang der 80er Jahre. Und dann sind wir wieder nach Deutschland zurückgegangen. Also ich habe nur als Baby 1 Jahr lang in Texas gelebt.
Oh, wow.
Naja. Okay. Aber meine Eltern sind nicht mehr zusammen. Mein Vater hat eine mittlerweile amerikanische Lebensgefährtin und pendelt halt auch immer hin und her.
Also der lebt weiterhin?
Der lebt immer 3 Monate in Texas, 3 Monate in Deutschland.
Okay.
Und das machen die jetzt seit 25 Jahren. Und das ist mir zugute gekommen. Ich bin immer mit ihm mitgefahren.
Ah ja.
Und und habe da viel Zeit verbracht dann und viel Zeit im Barbecue verbracht hauptsächlich.
Und das wäre meine zweite Frage, nämlich Liebe zum Barbecue. Worin hast du dich denn verliebt?
Also ich habe angefangen, zu arbeiten in Texas in normalen Restaurants. Als Koch einfach habe ich einen Job gesucht und hatte aber immer schon so den Gedanken, mal Barbecue zu machen. Und ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, was Barbecue ist. So, ich hatte es immer noch nicht so richtig auf dem Schirm.
Ich weiß auch nicht. Man kennt das
als Deutscher den Begriff so und viele nennen das wirklich, wenn die im Park grillen, Barbecue, ne? So.
Es ist ja auch ein Event. Es ist eine Art von Essen, aber es ist irgendwie auch das dazugehörige Event.
Aber ich lebe in New York und ich fahre immer einmal im Jahr nach Austin und da ist alles voller Barbecue und ich gehe dann da auch essen und mag es total, aber ich verstehe es eigentlich nicht wirklich.
Ja,
also für alle, die das vielleicht schon mal geprobiert haben oder die schon mal vielleicht sogar bei dir im Restaurant waren, aber sich auch fragen, also ja, was glaube, ist das denn nur und warum rede ich eigentlich von Barbecue, wenn ich nur ein paar Würste auf dem Grill
Also ich glaube, du hast, wenn du schon ein paar Mal in Austin warst, dann hast du schon verstanden, dann hast du es jetzt drauf. Auch in New York gibt es, glaube ich, sehr gute Barbecue-Restaurants, aber klar, everything is bigger in Texas so und es ist auch irgendwie, habe ich das Gefühl, die Leute sind mehr serious, wenn es um Barbecue geht in Texas als anderswo. So würde ich schon sagen. Also und es ist natürlich Lebenseinstellung für die Leute da. Ne? Also ich habe mit einem zusammengearbeitet, der hat halt bei Louis Miller gelernt und der hat 2005 bei Louis Miller angefangen und das ist halt eins der ältesten Barbecue-Restaurants in Texas. Das gibt's seit 100 Jahren. Und er hat halt mit Bobby Miller gearbeitet da und das ist halt so eine der Legenden in Texas Barbecue. Der war der Erste, der einen James Beard Award gewonnen hat.
Das ist also die höchste Auszeichnung für einen Koch.
Köche? Ja, genau. Und der war der erste Barbecue-Typ, der einen James Beard Award gewonnen hat. Und mit dem hat Lance halt 8 Jahre zusammengearbeitet und ist halt total von ihm geprägt. Und daher kommt auch dieses Hot and Fast, so wie wir es machen. Das ist also, so wie wir es jetzt machen, ist eigentlich das so, wie Louis Miller damals war und wie Lance es gelernt hat, so, ne? Also so authentisch wie möglich, nur Salz und Pfeffer, ne? Und Texas Trinity, also Ribs, Sausage und Brisket.
Ja. Texas Trinity.
Genau, das ist die Holy Trinity. Texas Trinity ist halt hausgemachte Wurst und Ribs und Brisket.
Okay.
Ja.
Achtung, kurze Werbeunterbrechung. Life is full of opportunities. Miles & More, Europe's leading loyalty program, rewards you with miles on flights, travel and in your everyday life. With the Miles & More credit card, you'll earn miles every time you use your card. For members in the U.S., the Miles & More World Elite MasterCard offers you exclusive travel benefits, which make your Miles & More world even more valuable. Apply today and fly away with an attractive welcome bonus starting from 50,000 miles after qualifying account activity. From weekend getaways to intercontinental journeys, redeem those miles for flights and upgrades across the Lufthansa Group and Star Alliance network. Take someone with you as you receive a companion ticket after each account anniversary. Get your card now and see the world. Terms apply. Visit milesandmore.com/creditcards to learn more.
Und nochmal, worin hast du dich verliebt? Also du hast dann mit diesem Menschen zusammengearbeitet, der von Guru selbst
abstammte. Ja genau, also es ging eigentlich über ihn hauptsächlich so. Okay. Also ich habe bei Style Switch damals angefangen, das war 2011, also am 1.1.2011 habe ich angefangen und die waren 4 Wochen geöffnet. Der Laden war 4 Wochen auf. Das war also alles ganz neu und die hatten nur einen Pit und es war irgendwie eine ganz wilde Zeit. Und Lance war auch der einzige Pitmaster damals da. Und Er hat 6 Tage die Woche gearbeitet. Die hatten nur einen Schließtag und der hat jeden Morgen um 1 Uhr angefangen. Und der war dann bis nachmittags 15, 16 Uhr da und ist am nächsten Tag immer um 1 Uhr wieder angefangen. Und er war der einzige Angestellte.
Und um 1 Uhr heißt es so ähnlich wie beim Bäcker, du musst nachts anfangen, sonst.
Und er brauchte halt eine helfende Hand und daraufhin, ich bin da irgendwie reingerutscht in die Stelle. Und es ist halt heute, es ist echt schon lange her und heute kann sich das keiner mehr vorstellen. Damals gab es ja das noch nicht, dass auf YouTube alle möglichen Rezepte waren oder so. Ne? Es gab damals auch noch kein Barbecue-Kochbuch, kein ernstzunehmendes. Es war irgendwie alles so, man musste das lernen. Man musste es von den Leuten hören, die das wirklich seit Jahren machen. Und das war auch für mich also der Hauptgrund, warum ich da angefangen habe, um Barbecue wirklich von der Pike auf zu lernen. Ne? Und wenn ich heute sehe, dass die Leute sich halt, ich meine, man kann auf YouTube-Videos alles sehen mittlerweile. Ne? Also ich weiß nicht, ob das auch alles so authentisch ist, aber man kann zumindest viel sehen. Und damals war das halt nicht möglich.
Aber hilf mir mal zu verstehen, also du gehst um 1 Uhr morgens da rein und was passiert dann?
Und dann wird...
Als Pitmaster?
Ja, wir haben immer am Tag vorher ein Riesenfeuer in dem Pit gemacht, dass noch so ein bisschen Kohle da war und dass man das Feuer ein bisschen leichter entzünden konnte.
Also die Glut ist noch so ein bisschen.
Die Glut ist noch so ein bisschen da, das haben wir immer am Tag vorher gemacht und es wird halt dann das Feuer entzündet und dann die Sachen getrimmt und also das Fleisch geschnitten und das Fleisch draufgelegt und dann bis zum Lunch musste alles fertig sein. Und
das sind ja 11 Stunden.
Ja, ja, und es war wirklich, also heute sagen ja alle so Brisket so 12 bis 15 Stunden, und wir haben immer dieses 10-Stunden-Brisket gemacht, was wir jetzt auch noch machen. So, ne? Und das sind halt eben so die knapp 5 Stunden weniger, und das ist halt Hot and Fast für mich halt die Essenz, so, ne? Was heute auch keiner mehr macht, aber ja.
Und das heißt, du stehst jetzt hier auch um 1 Uhr nachts?
Ja, wir haben tatsächlich Meshack, ne? Und der ist eine Lebensversicherung für mich. Der ist auch seit 8 Jahren bei mir.
Mhm. Okay.
Und der ist der Pitmaster mittlerweile.
Der war auch jetzt hier, als wir reinkamen.
Ja, genau.
Der Mann mit der Schürze.
Ist der Pitmaster. Ist anders nicht möglich. Ich bin ja immer abends auch hier. Und es halt, wie gesagt, wir sind zwar nur 5 Tage offen, aber alles, was drumherum ist, die ganzen organisatorischen Dinge, muss ich ja auch machen, einkaufen, etc., etc. Ja. So, ne? Also ist ja sonst eine One-Man-Show. Und das wäre ja unmöglich, wenn ich jede Nacht da stehen würde. Habe ich in den ersten Jahren gemacht, ne?
Echt?
Ja, ja, klar.
Okay.
Also in den ersten 1,5, 2 Jahren habe ich das gemacht. Ja. Und da hatte ich dann auch 15, 16 Stunden Tage so, aber das ist...
Mit einem Wedding. Gerade ist eine Schulklasse hier am Fenster vorbeigezogen. Wir sind hier wirklich in der ehemaligen Ecke. Ich kann das noch gar nicht richtig, ich muss das erstmal irgendwie verarbeiten, dass das bedeutet, nicht nur ein Restaurant zu führen, was eh schon schwer ist, sondern auch noch nicht zu schlafen.
Ja, ich hatte eine Matratze hier liegen tatsächlich und habe dann ab und zu mal so eine halbe Stunde geschlafen. So.
Das, hinten so ging's, in der Küche?
Hier, oder? Wo wir jetzt sitzen, lag so eine kleine Matratze. So. Die haben wir dann in den Personalraum geräumt. So. Und da habe ich immer mal wieder eine halbe Stunde geschlafen. Ja.
Ein ganz kurzer Hinweis von mir. Wir sind mit Wunderbar Together jetzt auch auf radio.de verfügbar. Radio.de ist eine kleine, feine App, um Podcasts zu hören, Radiosender zu hören. Ja, wir nutzen das selbst auch, Felix, Catalina und ich. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr mal reinhört und unseren Podcast weiterempfiehlt. Und ja, viel Spaß damit. Radio.de.
Ich muss gerade daran denken, dass sich auch viele, viele Startup-Gründer ja damit rühmen, dass sie immer im Büro schlafen. Aber ich glaube, das ist nochmal was ganz anderes, als wenn man in seinem eigenen Restaurant sitzt und arbeitet und zwischendurch auch mal schläft. Wann hast du dann beschlossen, dir noch jemanden, oder warum hast du dir dann noch jemanden dazugeholt, weil es einfach alleine nicht möglich ist?
Nein, also ich hatte von Anfang an immer auch Unterstützung, auch in der Küche gerade. Das war von Anfang an klar, und die waren alle aus dem afrikanischen Kulturkreis damals, alles Kenianer, und da habe ich Leute kennengelernt, mit denen ich zusammengearbeitet habe in einem vorherigen Restaurant in Berlin. Und wir hatten immer von Anfang an Hilfe. Also ich habe nicht alles alleine gemacht. Das wäre unmöglich gewesen. Ne?
Okay.
So, und das ist aber...
Also sind Menschen aus Kenia, die kennen die sich...
Ja, und das Kochen mit Feuer ist ja sehr verbreitet. Ne? Und es kommt uns zugute.
Also da gibt es auch eine Art Barbecue-Kultur.
Also das heißt natürlich nicht so mit diesen indirekten Smokern-Pits, wie wir das machen. Aber auf jeden Fall wird mit Holz gekocht hauptsächlich. Es wird also mit Töpfen auf Holzfeuer gekocht.
Ich habe mir gerade gedacht, okay, du bist um 1 Uhr nachts in der Küche. Dann musst du deine Müdigkeit überwinden, musst alles vorbereiten. Aber dann hast du ein Element, mit dem du arbeitest, was echt nicht ungefährlich ist. Und du darfst auch nichts falsch machen, sonst hast du eine 10-stündige Arbeit verhunzt.
Meine Angst war immer, dass wir auch ein Pitfeuer erleben hier. Weil wir natürlich auch im Gebäude sind und nicht draußen, so wie in Texas. Und ich habe in Texas 2 Pitfeuer erlebt tatsächlich.
Was ist das?
Das ist, wenn halt der Pit anfängt zu brennen von innen. So, ne? Also wenn das Fett entzündet sich. Also, und man muss dazu sagen, da wo ich damals gearbeitet habe, wir haben den nicht so häufig sauber gemacht, wie wir es mittlerweile machen. Und wir haben auch viel mehr Fleisch darauf gehabt. Also da waren halt dann 35 Briskets oder so auf dem Ding. Ne? Mhm. Und wir, wenn es viel ist, sind es 5 bis 6 so. Und dann ist halt unten so eine Fettlache, die dann sich irgendwann bildet, von dem Fett, was runtertropft. Und wenn man Funkenflug hat, dann kann diese Fettlache sich halt entzünden und dann brennt das Ding.
Und das ist doch auch irgendwie ganz besonders schlimm, oder? Ich habe so in Erinnerung, dass man, also wenn Öl brennt, wenn Fett brennt, ist es nochmal ganz anders, das auch zu löschen, oder?
Ja, und ich habe natürlich, wir haben Feuerlöscher hier und so, aber ich glaube, es passiert auch hier bei uns nicht, weil wir den halt sauber machen und weil wir halt auch weniger Fleisch drauf haben.
Und was macht der Texaner, wenn der
Pit brennt? Ja, das ist halt, eigentlich ist alles verloren, was da drauf ist, so. Und es kann echt böse enden. Also ich habe auch die Feuerwehr da damals dann im Laden gesehen, so, ne? Die haben den auch gelöscht damals.
Echt mit so?
Ja.
Mit richtig
so einem Feuerschlauch. Die haben den gelöscht, weil es ging auch sonst nicht. Also diesen, so ein Fettbrand kriegst du so mit so einem kleinen Ding auch nicht aus, ne? Und wir sprechen hier auch über 7 Meter lange Geräte, ne? 1000 Gallonen halt, ne?
Und der Pit selber?
Wie? Ja, der hat gebrannt, aber danach kann man den wieder verwenden, das geht schon.
Aber
die Thermometer sind wahrscheinlich, die sind durch so.
Aber so ein Pit ist ja auch kein Weber-Grill, ne, den du bei dir auf dem Balkon stehen hast. Wie groß ist, kann der sein?
Ja, also das waren 1000-Gallonen-Geräte, also schwer umzurechnen gerade, aber 7 Meter lang, knapp 3 Tonnen schwer.
Und eurer hier?
Der ist 4 Meter lang, ist halt ein bisschen kleiner und auch der Durchmesser ist kleiner. Aber also ich habe hier mittlerweile auch so ein 1000-Gallonen-Pit gekauft. Der steht in der Garage in Ahrensfelde und wartet noch auf den nächsten Einsatz. Aber ja.
Also es kommt.
Es kommt, ja. Es kommt.
Ich habe gehört, Outdoor-Küchen sind auch das neue Ding. Also wenn man schon eine Siebträgermaschine hat und ein Rennrad, dann gehört es in Berlin zum guten Ton dazu, wenn man einen Garten hat, dass man auch eine Outdoor-Küche hat.
Ja, wow.
Vielleicht gehört das
was ist denn eine Outdoor-Küche?
Eine Outdoor-Küche, einfach ja, die Küche nach draußen verlagert, weil es ja auch, ich weiß nicht, wärmer
und Wasser,
wird.
Strom und alles?
Ja.
Echt?
Weil man braucht, glaube ich, das dazugehörige Haus mit Garten dazu.
Ja, das ist
ein Problem.
Das ist die Hürde. In Berlin ist das wahrscheinlich die Hürde, ja.
Ja.
Okay.
Wow. Mich würde aber noch interessieren, wie du Essen für dich entdeckt hast, wie du beschlossen hast, hey, ich möchte Koch werden. Hat Essen kochen, Essen zubereiten eine große Rolle bei euch in der Familie
auf
gespielt?
Auf jeden Fall war immer ein sehr wichtiges Thema. Meine Mutter hat sehr viel gekocht, sehr gut gekocht und wir haben uns immer als Familie abends um den Esstisch versammelt. Es war immer so Ritual und ich erinnere mich da, wo in der Gegend, wo ich aufgewachsen bin, in der Nähe von Paderborn ist das, da war Abendessen nicht so richtig verbreitet. Die haben irgendwie Abendbrot gemacht, ne? Und dann sind die
im Wortsinn, also
ja,
Brot,
dann sind die Dorfbewohner, ne, echt so vorbeispaziert und haben durch die großen Fenster reingeschaut und konnten nicht fassen, dass wir so bei Kerzenschein zusammensitzen und Abendessen, ne?
Mhm.
So, also das war da, glaube ich, Kulturschock für die. Aber Essen hat bei uns immer eine große Rolle gespielt und ich war von klein auf davon fasziniert und ja, ich habe auch eine Weile gebraucht, aber um das wirklich für mich dann zu beschließen, dass das jetzt meine Passion ist, so, aber ja, das ist es schon.
Aber wenn du sagst, in Paderborn kannten die Leute es nicht, woher wusstet ihr das denn? Habt ihr das aus Amerika mitgebracht oder ist deine Mutter in der Familie aufgewachsen, die sehr viel gekocht hat oder woher kommt das?
Ich glaube, die haben das für sich entdeckt schon. Also meine beiden Eltern sind vielleicht nicht so sozialisiert worden mit dem Essen und haben das vielleicht auch für sich entdeckt, so, aber ja.
Und deine Entscheidung?
Vielleicht auch aus USA, ich weiß es nicht, kann sein. Ja.
Wann war dann bei dir der Moment, wo du gesagt hast, Koch, das ist es, ich will mein Leben mit Nahrung
verbringen? Ich weiß auch, es war schon auch die Zeit, als ich aufgewachsen bin, der ersten wirklichen Fernsehkoch-Boom-Sache. So, ne? Jamie Oliver war auf jeden Fall damals so und dann kam Tim Meltzer, ich fand ihn zwar nicht cool, aber so, es war präsent, das Thema auf einmal. Ne? Und es war was Handwerkliches, was ich machen wollte damals und ja, und es hat sich angeboten. Ich habe dann eine Lehre angefangen und habe das echt nicht gerne gemacht. So. Also ich habe bis zum dritten Lehrjahr gebraucht, um wirklich da Spaß zu entdecken. So.
Aber du hast durchgehalten.
Ja, ich habe in einem sehr guten Hotel gelernt da und bis ich dann auf den Fleischposten kam, hat es keinen Spaß gemacht. So.
Der Fleischposten.
Ab dann war es okay. So. Ab dann war's,
ja. Und das war aber in Deutschland, das Hotel, wo du gelernt hast?
Ja, das war da, wo ich aufgewachsen bin, ja.
Okay. Und dann hast du irgendwann beschlossen, nee, du musst irgendwie, hast du auch ein bisschen Texas in dir und du musst nochmal zurück und willst das da dann auch nochmal richtig lernen. Hier ist gerade eine Biene reingeflogen.
Die will auch auf so ein Brisket.
Ja, die liebt den Geruch natürlich auch.
Jetzt fliegt
sie
aber zur texanischen Flagge, die groß an der Wand. Die ist ja auch sehr auffällig, diese Flagge. Wirst du da manchmal drauf angesprochen?
Das ist
so 2 Quadratmeter.
Sehr oft. Das ist auch die Flagge, die meine Eltern damals mitgebracht haben, als die dann von Texas wieder nach Deutschland gezogen sind. Also die ist in etwa so alt wie ich. So.
Oh wow. Ja, die sieht auch, die hat so eine gute...
Eine gute
so
Patina.
Ja, Patina.
Ja. Ich hätte fast gesagt, so wie du, aber das klingt dann wie so eine Beleidigung.
Alles gut,
ist das Kompliment.
Es ist witzig, dass viele Leute in dieser Fahne, was die da alles so sehen, viele sagen Ecuador, Kuba, Chile und so. Und also ich glaube,
der eine Stern macht's.
Naja.
Es ist der Lone Star State.
Lone Star State, ja.
Kriegst du jetzt auch manchmal andere Kommentare seit der Wahl? Oder?
Erstaunlich wenig. Also wir hatten ja schon mal das Vergnügen mit Donald und waren ja auch da schon geöffnet. So. Und damals hatte ich schon so ein bisschen Respekt davor, aber... Wir stehen ja nicht so sehr für Amerika, sondern eher für Barbecue. Ne? Wir sind ja, also das kann man schon abkoppeln, finde ich.
Das ist ein interessantes Thema. Ja. Du hast ja vorhin gesagt, bevor wir die Mikros angemacht haben, das ist das, was dich daran an dem Thema so umtreibt. Was hat das eigentlich mit Amerika zu tun, mit Deutschland?
Und vor allem, ich frage mich, ob, ich meine, die USA sind ja gerade so zerstritten wie vielleicht nie zuvor. Und ich habe mich gefragt, ob Essen die eine Sache ist, auf die sich die Amerikaner gerade noch einigen können. Und vielleicht gilt das auch nicht nur für Amerika, sondern generell weltweit. Ja. Wie siehst du das?
Also ich weiß, dass Barbecue das authentischste Essen in den USA ist. So. Und dass es einen riesen Barbecue-Hype gegeben hat, auch in den letzten Jahren. Und dass die sich darauf alle einigen können. Und ich habe auch viele Freunde in den USA, die Trump-Supporter sind. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich mache fast da auch eine Grenze so. Für mich ist das an dem Punkt egal, wenn uns das Essen verbindet. So. Das ist für mich so.
Warum hast du viele Freunde, die Trump-Supporter sind? Woher kommt das?
Ich habe das auch schon vor Jahren auch schon entdeckt, als ich da war. So als er zum ersten Mal gewählt wurde, dass ich viele Kommentare gehört habe, die ich politisch null nachvollziehen kann, aber dass die Leute mir einfach sehr viel bedeuten und ich möchte nicht mit denen deswegen brechen.
Ja. So. Texas dann, wo du deine Freunde hast und Familie auch noch? Oder?
Also außer meinem Vater keine Familie, aber und mein Vater ist natürlich auch kein Trump-Supporter und ich natürlich auch nicht, aber also ich kann das trennen so. Für mich funktioniert das.
Ja, interessant. Weil ich stelle mir schon vor, dass also das Barbecue in Texas, dass das eine Tradition ist und dass das Menschen auch was anzieht, die vielleicht eher konservativ denken über das Leben und Traditionen gern beibehalten und dass es vielleicht sogar eher Menschen sind, die sich, weiß ich nicht, die republikanischen Parteien nahe
Definitiv. Ja,
klar. Und wie man das dann eigentlich macht, was Catalina gerade meinte, dass man dann, wenn man so viel Zeit miteinander verbringt von 1 Uhr nachts bis irgendwie 20 Uhr abends, dass man das dann so da raushält und sich irgendwie an der Gemeinsamkeit erfreut.
Ich kann es für mich sagen, dass es funktioniert so. Wir haben auch andere Sachen, die uns verbinden, Musik und so. Und was soll ich sagen? Also ich werde auch keine politischen Diskussionen mit denen anfangen. Ne? Ich werde keinen von denen politisch in eine andere Richtung drängen, so wenn ich das möchte, sondern ich bleibe dann lieber bei dem gemeinsamen Thema.
Aber das Interessante ist ja auch, dass du nicht sagst, ich will mit denen nichts mehr zu tun haben, was ja auch viele machen, ne? Sondern dass du sagst, nee, ich kriege das hin. Also
für mich funktioniert das. Ich sehe die aber auch nur einmal im Jahr. Ne? Und ich bin dann halt auch euphorisch, wenn ich da bin. Ne? So. Ja. Und dann ist mir das halt auch egal. So, ne? Dann geht es auch nur um die eine Sache. So, und, ja.
Was machst du denn da, wenn du dann deinen jährlichen Besuch machst in Texas?
Ja, also ich verbringe auch die Nächte noch mit denen. Ne? Ich mache das noch. Also weil die auch die gleiche, selbst Lance, der noch mittlerweile auch Ende 50 ist, ne? Arbeitet noch die gleichen harten Schichten. So.
Wow. Also wenn du da bist, dann gehst du in deinen Ausbildungsbetrieb und gehst um 1 Uhr nachts.
Also die haben mittlerweile 3 Läden mittlerweile und haben in dem Laden, wo ich angefangen habe, wo ein Pit war, stehen jetzt, glaube ich, 8 von der Größe. Also man kann sich die Dimensionen halt von, ich meine, du warst wahrscheinlich in Oste, du kannst es dir vorstellen, aber
nee, das, kann
das ist halt, also das, es klingt, ist halt das 20-fache an Business von dem, was wir machen natürlich. Und Barbecue gehört halt zur Kultur da drüben. Ne? Und die essen das alle mittags. Und es gibt in Austin 15 erstklassige Barbecue-Läden, die alle voll sind. So. Und Style Switch ist einer der am besten laufendsten Läden da so. Und was da abgeht, ist klar, ne?
Aber was machst du? Du kannst es doch jetzt. Warum gehst du da noch um 1 Uhr nachts rein? Was lernst du da noch?
Es lerne tatsächlich immer noch was. Also es hat sich ganz viel geändert. Das Smoker-Prinzip hat sich total geändert in der Zeit. Wir haben damals auf David Close Pits, ein Typ aus Houston, der hat die gebaut für die, auf denen haben wir gearbeitet.
Der Schmied.
Und unser ist dem auch nachempfunden. Und mittlerweile haben die halt konische Schornsteine entwickelt, die Luft rausziehen und das die gleiche Temperatur auf 7 Metern ist. Und das war halt damals nicht so. Also wir haben halt jetzt eine Garfläche meist auf 7 Metern. Wir hatten damals 3 oder 4, also Flächen, wo man Fleisch drauflegt. Und die haben jetzt eine auf 7 Metern. Da ist aber am Anfang die gleiche Temperatur wie am Ende. Und das ist halt so die Verbindung mit diesem konischen Schornstein und auch von den Feuerboxen, die genauso designt sind, dass halt die gleiche Temperatur herrscht. Das war der größte Umbruch so in Texas Barbecue in den letzten Jahren. Ne?
Und auch hat wahrscheinlich auch dazu beigetragen, dass es sich doch mal vergrößert hat, weil die viel mehr Menschen jetzt bedienen können in den
Barbecue-Läden. Ja, also die Qualität ist besser geworden. Also nicht nur von dem Fleisch, sondern auch die Beilagen und so. Und war damals alles sehr, sehr einfach, als ich da war. Ne? Und ich sag mal, diese Craft-Bewegung so im Barbecue, also dass alles hausgemacht ist, das hat da Einzug gehalten.
Hilft mir da auch nochmal als völlige naseweise Konsument, der das immer gerne isst, aber nicht wirklich aufpasst. Was ist denn die Essenz von den, was man dazu isst? Also
ja,
also vielleicht noch aus Kansas erzählen. Unbedingt.
Also vielleicht sollte man doch nochmal woanders anfangen, vielleicht um mit der Geschichte nochmal vom Barbecue kurz anzufangen in Texas. Die ist ja 100 Jahre alt oder 120 Jahre alt, die Geschichte. Und es waren deutsche, tschechische und polnische Auswanderer, die Fleischmärkte aufgemacht haben in Texas. Also so Meat Markets, ne? Also so wie Metzgereien hier. Und das Fleisch, was die nicht verkaufen konnten, haben die geräuchert. Und daraus hat sich, das haben die dann an die Feldarbeiter verkauft. Das geräucherte Fleisch haben die an die Feldarbeiter verkauft. Brisket gab es damals noch nicht. So das erste Brisket, was ich eben erzählt habe, ist bei Louis Miller gemacht worden. Das allererste, da wo Lance gearbeitet hat, von dem Vorgänger von Bobby. Beef Ribs waren ein großes Thema in der Anfangszeit von Texas Barbecue. Schwein hat eine total untergeordnete Rolle gespielt, einfach weil es kaum Schwein in Texas gab. Es war hauptsächlich Rinderherden. Also Beef Ribs war das große Thema, Wurst war ein großes Thema. Und das haben die an die Feldarbeiter verkauft. Und die Beilagen waren ganz am Anfang eine geschnittene Zwiebel, vielleicht eine aufgeschnittene Avocado. Und das war's. Und das wurde auf Metzgerpapier serviert, daher diese Tradition. Die haben also auf, und es gibt auch noch Läden, die das genauso machen, so, ne, die auf Metzgerpapier nur servieren. Es gibt in diesen Läden, gab es ganz lange kein Besteck. Ne, es wurde mit den Händen immer gegessen, traditionell. Also wow. Besteck wurde nicht gereicht. Gibt immer noch Läden, die das genauso machen.
Echt?
Ja, und dann haben sich halt langsam so Sachen wie Potato Salad entwickelt. Ne? Und das ist eine klassische Texas Barbecue Beilage, Potato Salad. Coleslaw kam viel später, hat in Texas eigentlich keine Rolle gespielt. Also Pickles kamen dann irgendwann, aber auch erst, als es die ersten Pickles in Dosen zu kaufen gab. Also die haben keine selbstgemachten Pickles gemacht, was wir heute machen oder so. Also dann kam irgendwann Boxed Beef, ich glaube in den 50er Jahren, dass man tatsächlich also so Teile überhaupt in Boxen kaufen konnte, Brisket und so, wurde dann zugeschnitten und in Boxen verkauft. Und dann ging das langsam mit Brisket los. Aber bis in die 2000er wurde an den Beilagen nicht groß rumgedreht da. Ne? Also dann Mac and Cheese von anderen Staaten kam das irgendwann und so. Ne?
Okay.
Und jetzt Fries und sowas alles. Aber
ich finde so eine Zwiebel und ein Avocado klingt
ja, das war, das ist ja. Das Ursprüngliche so, ne?
Witzig, weil die Avocado ja auch heute eher als Fancy Food gilt,
ja,
eigentlich.
Aber die haben die damals, ja, die haben die auch angebaut in Texas. Mm. Ja.
Was essen denn die Berliner zu ihrem
hier
Barbecue?
Bei uns? Also wir haben von Anfang an gesagt, dass wir alles im Haus machen, alles selber. Das heißt, wir machen natürlich auch Wurst selber, wir machen Speck selber, wir backen auch unser Brot selber hier drin. Wir machen auch Pickles selber, Pickled Onions. Wir machen Beef Fat Fries, wir schneiden also Kartoffeln selber und frittieren die in Rinderfett, um auch so ein bisschen so diese Verbindung noch herzustellen. Beans natürlich. Beans waren auch schon früh ein Thema, habe ich eben noch vergessen. Ja.
Ich weiß nicht, ob es eine gute Idee war heute an diesem Montagmorgen.
Ja, ja.
Ich habe solchen
gerade
Hunger.
Dermaßen Lust zu essen.
Ja.
Also was du gerade erzählt hast, das ist unglaublich. Katalina, ich gebe mal, bei mir läuft wirklich das Wasser im Mund zusammen, während ich dir zuhöre.
Du bist ja noch ein paar Tage in Berlin.
Ja.
Kommst doch mal vorbei. Ja, verrückt. Und was ist hier der absolute Bestseller bei dir im Laden?
Wir machen natürlich diese Texas Trinity in verschiedenen Größen und das ist der Bestseller. Also die Leute bestellen dann für zwei Personen eine Texas Trinity, wo jeweils 200 Gramm Brisket, Wurst und Ribs drauf sind. Dazu reichen wir dann so eine kleine Platte mit selbstgemachten Pickles und Barbecue-Soße. Und das ist der Bestseller bei uns. Aber insgesamt ist Brisket natürlich, hat es auch einen großen Trend gegeben in den letzten Jahren in Europa, ist unser Trademark so, ne?
Kommen viele Amerikaner hierher?
Ja, schon, ja. Auf jeden Fall. Viele Expats insgesamt, viele Amerikaner.
Und hast du Cloud mit denen? Wie die jungen Menschen sagen, nehmen die das ernst? Finden die es gut? Bist du berühmt? Bist du bekannt bei denen? Nehmen die das ernst, was du hier machst?
Nein, ich glaube, das wird zu wenig verstanden und vielleicht habe ich auch den Fehler gemacht, das zu wenig zu erklären. Ich glaube, über die Jahre so. Ne? Ich habe es echt immer mal wieder versucht, aber es ist ein sehr komplexes Thema, wie wir vielleicht gerade auch merken. Ne? Und viele kommen tatsächlich hier rein, die das nicht kennen aus den USA und denken, oh, ihr macht Burger so. Ja, und bestellen auch einen Burger so. Oder fragen, diese Sandwiches, sind das Burger? So. Und viele Leute haben das erste Mal Brisket bei uns gegessen, haben das erste Mal Barbecue hier bei uns gegessen. Gibt natürlich Amerikaner, die das kennen so und die auch diese Verbindung wertschätzen auf jeden Fall, klar.
Muss man bei euch reservieren? Ja, solchen Hunger.
Also am Wochenende reservieren ist gut, ja. In der Woche geht es meist ohne Reservierung, ja.
Okay, weil ich hatte eigentlich noch eine andere Frage, aber die ist mir über meinen Hunger entfallen. Felix, du musst weitermachen. Ach,
du hast uns aber auch einen sehr guten Cappuccino hier vor die Nase gestellt. Du hast also auch noch andere Sachen, die du anbieten kannst. Der ist wirklich sehr gut und der hilft mir gerade ein bisschen mit meinem Barbecue-Hunger umzugehen.
Die Frage ist mir wieder eingefallen, beziehungsweise haben wir ja auch ein Skript, da steht sie drin. Und zwar wollte ich nochmal gerne mit dir über ein Vorurteil sprechen, was, glaube ich, gerade Europäer oder auch Deutsche amerikanischem Essen gegenüber hochhalten, weil sie natürlich immer sagen, ach, amerikanisches Essen, das ist ungesund, das ist fettig, das ist einfach irgendwie auch nicht gut hergestellt. Teilst du diese Einschätzung oder möchtest du da vielleicht mal was dagegen setzen? Weil ich glaube nämlich auch, dass die vielleicht aus so einer gewissen europäischen Arroganz heraus hochgehalten wird.
Also ich glaube schon, dass Barbecue nicht das gesündeste Essen ist, das muss man sagen. Also es ist nicht so, dass man das vielleicht jeden Tag essen sollte. Mhm. Und es ist auch nicht so gedacht. Ne? Ich sag mal, einmal die Woche so, zweimal die Woche ist, glaube ich, okay. Aber also es ist mit Sicherheit nicht gesünder als Gemüse. So.
Das lassen wir jetzt einfach
wie
mal
so stehen. Wie hältst du das denn?
Ich esse das ganz minimal hier. Ich probiere, okay. Und aber ich setze mich hier nie hin und esse was so. Also nicht, weil ich es nicht mag, sondern einfach, weil das über die Jahre, man ist so mit seinem Produkt so verwachsen, ne?
Ja.
Und so, man probiert das immer wieder und so. Und
du bist auch ein schlanker Mann geblieben. Du siehst wahrscheinlich ein bisschen anders
Sport
aus.
Sport ist mir auch wichtig halt, ne? So, deswegen, okay.
Ja, aber wenn du jeden Tag in deinem eigenen Restaurant essen würdest, sähst du wahrscheinlich ein bisschen anders aus.
Ich glaube, es gibt wirklich wenig selbstständige Gastronomen, die jeden Tag in ihrem Restaurant essen. Also, weil man mit seinem Essen die ganze Zeit verbunden ist, so die ganze Zeit das um sich hat. Also ich glaube nicht, dass viele Leute das machen, die das jeden Tag essen können.
Was isst du denn dann?
Bin zum Beispiel ein großer Fan von italienischem Essen. So, ich habe immer schon eine riesen Italien-Leidenschaft gehabt, okay. Was Wein angeht und Essen sowieso. Wir haben auch viele italienische Weine auf der Karte. So, und aber ich esse auch sehr gerne Sushi.
Ich habe einmal eine Gastronomin interviewt in New York und die hat gesagt, für mich gibt es nichts Besseres, als abends nach Hause zu kommen und einfach eine Schüssel Cornflakes zu essen. Ja. In so einem riesigen, super guten italienischen Familienrestaurant gearbeitet und hat dann eigentlich zugegeben, dass mein Kühlschrank ist eigentlich fast leer. Ich gönne mir nicht viel, aber irgendwie, ich habe halt so dieses Ritual und das muss gar nichts Gutes sein. Ja? Ich will nur irgendwie nicht das essen, was im Restaurant verkauft wird.
Ja, ich kann es nachvollziehen.
Also bei dir liegen keine riesigen Rinderhälften zu Hause.
Ich muss eine Sache sagen, immer mal wieder probiere ich dann schon vor allem Brisket so ein Stück oder auch Wurst und so. Und es ist schon eine Geschmacksexplosion. Muss man sagen. Vor allem, wenn man es minimal macht, wenn man es nicht zu oft macht. So, ne? Und wenn so ein kleines Stück sich abschneidet. Und wir haben auch immer mal wieder so ein bisschen rumgedoktert. So, und ist schon gut.
Ja, ich wollte gerade fragen, weil du gesagt hast, rumgedoktert und du gehst ja auch immer nach Texas, gehst dahin zurück, guckst dir an, was ist da passiert. Inwieweit entwickelt sich das auch weiter? Also ist es nicht nur ein Stück Fleisch, was man immer in denselben Pit legt?
Ja, es entwickelt sich extrem weiter. Ich könnte Stunden darüber sprechen, ehrlich gesagt. Das ist genau das Thema, was riesenkomplex ist. Und auch in dem Laden, wo ich gearbeitet habe, haben die ganz viel verändert, was ich nicht nachvollziehen kann. Also wir haben von Anfang an gesagt, wir machen wirklich nur Salz und Pfeffer. So. Und ich finde, das ist auch sehr wichtig, eine der wichtigsten Regeln für mich so. Weil ich will halt auch den Fleischgeschmack schmecken. So, ne? Ich will nicht Paprika oder Knoblauchpulver oder so auf meinen Ribs oder auf meinem Brisket haben. So, ne? Und das machen eigentlich 90% der Leute in Texas mittlerweile, dass die eben nicht ausschließlich Salz und Pfeffer verwenden. Einer der Gründe, warum wir nur Salz und Pfeffer verwenden, ist nicht nur, dass man den Fleischgeschmack hat, sondern auch den Holzgeschmack. So, ne? Man will eben diesen, und das soll halt nicht überlagert werden von irgendwelchen Gewürzen so. Also das ist einer der Trends, den ich nicht nachvollziehen kann da drüben. Es gibt ganz viele. Irgendwann hat ein sehr berühmter Pitmaster angefangen, das Brisket nach 3/4 der Garzeit eben in Metzgerpapier einzupacken und in Metzgerpapier zu Ende zu garen. So. Das war der Aaron Franklin Barbecue. Das war so der größte Trend eigentlich, würde ich sagen. Und bin ich auch kein Fan von. So, genauso nicht. Und es ist ganz witzig zu sehen, dass sich genau dieser Trend jetzt dann auch wieder umgekehrt hat. Es gibt ja alle 5 Jahre so diese Top-50-Liste von den Texas Barbecue Joints. Und die letzten 2 Top-1 machen das Brisket jetzt wieder so, wie wir es machen auf eine Art. Also die garen das komplett uneingepackt und packen es dann ein und lassen es zwar über Nacht ruhen, entweder in Aluminiumfolie oder in Metzgerpapier. Aber ja, es ganz viele Trends, die kommen und gehen die ganze Zeit so, ne? Und ist spannend zu sehen.
Also, ja, ich hab deinen Namen auf YouTube eingegeben, weil ich dachte, es gibt sicher Leute, die herkommen und das testen. Gibt es auch, aber ich habe vor allem auch gesehen, dass es unglaublich viele YouTube-Videos gibt zur Barbecue in Berlin. Und habe ich dann gefragt, wie viel Konkurrenz hast du eigentlich hier?
Also es gibt Konkurrenz. Es gab immer mal wieder auch Leute, die das original gemacht haben, nicht über so einen langen Zeitraum wie wir. Es gab, glaube ich, 2 Konkurrenzläden, die das auch ausschließlich mit Holz gemacht haben. Die sind beide nicht mehr geöffnet.
Waren das auch Amerikaner, die sich versucht haben? Oder?
Adam, der erste, The Pit hieß, der war glaube ich, Amerikaner, auch, glaube ich, auch Texaner. Ja. Die haben das außerhalb der Stadt dann gesmoked, so, ihr Fleisch, und reingefahren. Das haben die, und dann gab es The Bird Barbecue, die haben das, glaube ich, auch so gemacht. Und jetzt gibt es halt auch Konkurrenz, die das nicht so authentisch machen wie wir, muss man ganz klar sagen. Ja, gerade so diese ganzen YouTuber, was Essen angeht und so, ne, das sieht man viel, dass die in angesagte Läden gehen. Da war erstaunlicherweise noch keiner von bei uns. So, wir sind, ich habe damit kein Problem.
Heute.
Aber, wirklich, mir ist es eher recht so. Aber es ist ganz interessant zu sehen.
Da muss man mal jemanden herschicken.
Ne, ist schon okay so. Wir kommen ohne aus. Alles gut.
Mach du. Ich wollte noch eine Nachfrage, danke. Ich wollte noch eine Nachfrage dazu stellen, weil ich habe gerade mit einem Freund gesprochen, der Gastronom ist in Nürnberg, in meiner Heimatstadt, und er hat gesagt, also die letzten 5 Jahre brutal. Ja. Und jetzt ist die Gastronomie in so einem, bei ihm, sein Laden, so einen ganz komischen Punkt. Also er hat einen riesen Umsatzrückgang im Vergleich zum vergangenen Jahr und Montag bis Donnerstag komplett unberechenbar. Ja. Er hat gesagt, ich habe dann manchmal einen Menschen, einen Kollegen in der Küche und einen Kollegen im Service, also unter der Woche, weil nichts los, keine Reservierung, und dann plötzlich ist der Laden voll und ich muss selber als Geschäftsführer Tabletts schleppen. Und die ganze Situation, in der er sich befindet, hat er gesagt, ist super volatil und ich weiß überhaupt nicht, wie das weitergeht. Wie ist das denn bei dir? Du hast ja offensichtlich die Pandemie, was ja vielen nicht gelungen ist, als Gastronomen überlebt.
Ja, wir haben das Glück gehabt, dass wir relativ klein sind, ne? Und dass wir sehr viele Stammkunden haben. Und wir haben mit diesem Takeaway-Geschäft 2 Tage die Woche überleben können. So, ne? Und es ist die schwierigste Zeit in diesem Jahr seit Eröffnung für uns. Ne? Also ich habe in den ersten 2 Jahren kämpfen müssen, so ein bisschen ums Überleben. Und dann haben wir damals diesen großen Hype gehabt, als Coca-Cola so ein Video über uns gedreht hat. Ne? Die haben ja...
Das hast du gesehen.
Ja, das war 2019. Die waren halt in USA in dem Laden, wo ich gearbeitet habe, und die waren eine Woche und haben bei uns eine Woche gedreht, und das war natürlich super, ne? Und die haben auch deutschlandweit Plakate gedruckt und so. Das war ein Riesending, ne? Das hat uns dann...
Da warst du Germany's Pitmaster dann.
Das war so ein Boost damals, und dann lief es über Jahre sehr gut, muss ich sagen, sehr gut. Auch gutes Geld verdient, und mit der Mehrwertsteuererhöhung ist es dann halt jetzt richtig tough geworden, ne? Und in diesem Jahr ist es Überlebenskampf, muss man ganz klar sagen. So, ne? Was ich aufgespart habe, ist alles aufgebraucht. So. Für uns ist dieses Jahr Überleben und aufs neue Jahr hoffen. So. Ganz einfach, muss man sagen. Das Geschäft ist eigentlich stabil. Letztes Jahr waren es irgendwie 10% weniger als im Vorjahr. Jetzt sind es vielleicht nochmal 5% weniger. Aber es ist eigentlich stabil, aha, über die ganze Zeit gesehen bei uns. Ne? Natürlich am Wochenende mehr als in der Woche, aber eigentlich stabil. Aber Fleischpreise sind explodiert, Personalkosten, muss ich auch ein bisschen natürlich was machen. Da muss die Leute auch besser bezahlen, kannst nicht das gleiche Gehalt geben wie vor 3 Jahren. So, ne? Und ja, Mehrwertsteuer haut voll rein. Und ja, wir hoffen auf die Senkung. Und ich ehrlich gesagt habe den Plan, im neuen Jahr oder vielleicht sogar Ende dieses Jahres ein neues Restaurant zu eröffnen. So, das ist volle Kraft nach vorne und Vollgas geben, auf jeden Fall. Ne?
Also anstatt Überlebenskampf und sich zurückhalten, lieber nach vorne,
ja, klar, und investieren. Also, sehe ich absolut so. Mhm. Ich habe halt 10 Jahre investiert in dieses Projekt. Ne? Es ist mein Herzensprojekt so, und kann sein, dass das doch noch scheitert, aber wenn, dann auf jeden Fall mit vollem Kampf so.
Ja. Ich habe mich gerade gefragt, ob man als Gastronom heute auch noch viel mehr machen muss, weil wir jetzt auch über Food-Influencer gesprochen haben, ja, die vielleicht wichtig sind. Und ich habe mich gerade gefragt, ob sich das in einer Stadt wie Berlin auch dann so auf einige Hotspots konzentriert, wo die Influencer, ja, hingehen, dann posten sie ihre Videos von da und machen die Reviews, ob man da vielleicht auch nochmal mit ganz, ganz neuen Aufgaben als Restaurantbesitzer konfrontiert ist, eben Social-Media-Marketing.
Ich finde, es ist ein wirklich interessantes Thema. Es gibt auch Konkurrenz von uns im anderen Teil des Landes, da gibt es einen, der über YouTube-Videos gelernt hat, so Texas Barbecue zu machen, und der hat riesen Klicks bei YouTube und so. Ne? Und das ist auf jeden Fall nicht mein Weg, so muss ich sagen. So, ich finde das furchtbar, auch wie diese Videos sind und so. Ich kann mir das keine 3 Sekunden lang angucken. Mhm. Und auch diese ganzen Food-Influencer kann ich mir nicht lange angucken. Mhm. Und das ist auf jeden Fall kein Weg für uns. So.
Was nervt dich da dran?
Aber was wir gemacht haben, ist, also ich habe jemanden, der Social-Media-Videos für uns macht, so, und wenn man die Videos sich anguckt, die sind halt irgendwie mit so ein bisschen Klasse gemacht, so, ne? Also da ist halt, das hat halt einen gewissen Style, so, ne? Und es sitzt keiner da, der sich zum Affen macht so ein bisschen, sondern es ist auf das Produkt fokussiert, so, ne? Und es hat irgendwie ein bisschen Klasse, so. Und ich finde, viele von diesen Clips sind sehr reißerisch produziert, so, und gehen an einem Produkt total vorbei, so. Ist auch nicht wichtig. Es geht eher um die Person, die sich da in den Vordergrund stellen möchte, so. Und das ist halt, ja, ist für mich sinnlos, also.
Ja, vielleicht werden einige Gastronomen dann haben das Gefühl, dass sie selber zur Marke werden müssen und, ja, nehmen den Fokus vom Produkt, vom Essen weg und inszenieren sich.
Ich finde ganz wichtig, dass man sich treu bleibt, ne, und dass man sich ja auch nicht verbiegt, so, und also ist gar keine Frage, dass wir solche Faxen machen eigentlich.
Wo möchtest du denn oder wo machst du denn dein nächstes Restaurant auf? Auch in Berlin?
Ja, auf jeden Fall in Berlin. Es klärt sich gerade, wir haben eine Location in Neukölln, wo wir das sehr gerne machen würden, wo die Eigentümer das auch sehr gerne mit uns machen würden. Wir haben auch eine große Brauerei da mit im Boot. Schauen wir mal, ob das klappt. Es ist, geht um so ein paar Details, aber es sieht eigentlich ganz gut aus, ja.
Ich finde, das ist so cool. Also das wiederum finde ich irgendwie ein bisschen American, so wie du das erzählst. Und Never Waste a Crisis. Die Sachen, die Geschäfte laufen so eher mittel, aber ich gehe jetzt voll nach vorne.
Voll, ja. Also, weil ich halt total von unserem Konzept und Produkt total überzeugt bin. Also,
aber das heißt, du musst ja dann auch Geld leihen. Also du kannst jetzt.
Habe ich übrigens bisher noch nie gemacht. Ne? Ja. Also ich habe auch keine Schulden und ich habe mir auch noch nie Geld geliehen, auch für den Anfang von diesem Projekt nicht. Und eventuell müsste ich das für das neue Projekt machen, ja. Ja, wow. Muss man mal schauen, ja.
Ich finde es super cool.
Ist das eine vielleicht amerikanische Seite an dir? Hast du das Gefühl, dass du auch so eine amerikanische Seite an dir hast, weil du eben so viel, ich meine, du bist da geboren worden, dann in Deutschland aufgewachsen, aber du pendelst ja auch so ein bisschen.
Ich kann dazu auch was erzählen. Also meine Frau ist in New York geboren, aber ist auch mit, weiß ich nicht, als kleines Kleinkind, also dann nach Deutschland mit ihren Eltern.
Ja.
Und sie hat gesagt, also sie war dann irgendwann in der Schule, ging Englisch los, Englischunterricht in der deutschen Grundschule. Und sie hat gesagt, aus ihrem Mund kam amerikanisches Englisch. Und die Lehrerin war so, was sprichst du da? Wieso klingt das so komisch? Und sie hat gesagt, ich wusste selber nicht, woher das kam. Aber das war was, das saß einfach in meinem Kopf drin. Und ich habe mich natürlich gefragt, ne, weil man denkt ja immer, ja gut, als Kleinkind, wenn du da das Land wechselst, da kannst du dich noch nicht mal mehr an irgendwas erinnern. Ist bei dir irgendwas hängen geblieben, wo du
sagst, du meinst aus der Kleinkindphase?
Das merke ich, wenn ich dahin zurückgehe oder das zieht mich dahin zurück oder hast du irgendeine...
Also das habe ich damals, 2011 schon gemerkt, dass schon eine ganz starke Verbindung irgendwie da ist, so zu diesem Ort, wo man geboren ist. Das auf jeden Fall kann ich jetzt schwer festmachen, aber also... Gerade wenn ich in der Natur da unterwegs bin, erstaunlicherweise merke ich das total so. Es ist abstrakt, aber es ist irgendwie da. Ne? So
wie ist die Natur da? Ist das Steppe? Oder?
Ja, es gibt zum Beispiel diesen Big Bend National Park, wo ich ein paar Mal war. Da ist halt totale Wüste teilweise. Ne? Und dann auch riesige Canyons, wo man so Kajaktouren machen kann und so. Ne? Also ich merke halt irgendwie schon eine starke Verbindung, die ich aber nicht näher erklären kann. So, es ist,
das ist ja echt witzig.
Ist aber so,
Das heißt, du gehst durch die Wüste und durch den Canyon und denkst dir irgendwie fühlt es sich an.
Immer wenn ich in Texas bin oder auch irgendwie im Park oder so, da so in Austin in der Stadt oder so und ich da bin, so ich merke, oh ja, irgendwie schon eine Verbindung da so. Vielleicht auch aus der Zeit, als ich ein Jahr lang da war, war eine sehr prägende Zeit. Aber ist auf jeden Fall, ich merke eine Verbindung, ja klar.
Es ist natürlich auch so, dass wenn man mit dem amerikanischen Pass einreist, ist immer diesen Satz fällt, welcome home. Ne?
Ach, echt?
Am Flughafen.
Ja. Also mich haben sie erstmal in den Knast gesteckt, als ich das letzte Mal da war, weil mein Reisepass abgelaufen war und ich es gar nicht gecheckt hatte, aber ja, ich weiß schon auch,
was du meinst. More. Welcher Reisepass? Der amerikanische?
Der amerikanische Reisepass war abgelaufen und ich bin mit dem eingereist, ich habe das überhaupt nicht gecheckt. So.
Wann war das?
Das war 22, als ich das letzte Mal da war.
Und das ist jetzt keine Trump-Ice-Story, sondern das ist einfach passiert, weil du...
Das war einfach...
Weil du nicht aufgepasst hast.
Das war Grenzkontrolle. Die haben mich in so einen Nebenraum. Ich hatte noch einen deutschen Reisepass. Ne? Also das war okay dann. So, ich musste dann nur sagen, ich will jetzt nicht mit meinem amerikanischen, sondern mit meinem deutschen einreisen. So. Und dann war ich aber eine Dreiviertelstunde in so einem Nebenraum, so in so einem polizeikontrollierten Nebenraum.
Heieiei.
Hast du da mal kurz gedacht, ich... Kann sein, dass ich jetzt wieder zurückfliegen muss, oder?
Nein, habe ich nicht gedacht. Ich wusste, ich habe auch einen deutschen Pass, so ist eigentlich kein Problem.
Weil ich frage das gerade schon auch deswegen, weil ich versuche zu verstehen, wie Menschen wie du, die in den USA geboren sind, hier leben, das ist ja gerade so der Fokus von unserem Summer Special, wie die darüber gucken. Und ich fand es total interessant, wie du vorhin erzählt hast, du kennst viele Menschen, die politische Ausrichtung haben, die du gar nicht so gut findest, aber du hast einen gemeinsamen Nenner mit denen, nämlich deinen Beruf und deine Leidenschaft. Aber wie geht's dir denn sonst, wenn du sozusagen... Vielleicht guckst du Tagesschau abends? Nee, da bist du im Lokal. Aber also, was kriegst du mit? Was liest du? Was ist auf deinem Radar Amerika?
Was immer sehr irritierend ist, ist, wie viele arme Leute es auf den Straßen gibt. So, es ist gerade in Austin auch sehr krass. Und also diese Spaltung der Gesellschaft, die jetzt so auf die Spitze getrieben ist mit der Trump-Wahl, würde ich sagen, die hat sich ja über Jahre angedeutet. So, ne? Also diese Kluft zwischen Arm und Reich, die war riesig. Und das hat man auch immer gesehen, so, ne? Und dieser Kapitalismus in totaler Reinform, den gibt es für mich auch eher nur in den USA. Das kannte ich aus Europa auch nicht. Die Leute haben ja echt vor Obama gar keine Krankenversicherung gehabt, ne? Also, und die waren auch nur durch ihren Job abgesichert. Und dann ist so eine totale Hire-and-Fire-Mentalität so. Dann, wenn viel los ist, dann stellen die Unternehmen viele Leute ein. Und wenn dann weniger ist, dann schmeißen die alle wieder raus. Und dann stehen die echt auf der Straße. Die können echt nur mit diesem Job existieren, so viele Leute. Ne? Und das ist halt mit unseren Sozialsystemen in Europa besser, viel besser. Das ist eins der Riesenprobleme, die dieses Land hatte. So. Ja.
Ja, ich war gestern hier in einem Park und da saß ein Mensch rundum, umringt von Leuten, die gepicknickt haben und Fußball gespielt, Spaß hatten. Da saß ein Mensch, der, glaube ich, vielleicht auf der Straße lebt. Ja, der hatte also, war nicht sauber angezogen, der war nicht so gut drauf, der hatte so sein Hab und Gut um sich rum. So. Und ich habe den so angeguckt und dachte, wow, ich sehe, wenn ich in New York lebe, so viele von diesen Menschen jeden Tag. Und ich sehe vor allem viele von denen, die richtig schlecht drauf sind. Die sind nicht unglücklich oder irgendwie ungewaschen oder so, sondern die sind in einem mentalen, physischen Zustand, der eigentlich ärztliche Hilfe verlangt und vegetieren an der Ecke in der U-Bahn vor sich hin. Und hier fehlen diese Menschen in meinem Erleben von Berlin auf eine Art und Weise, die mir richtig aufgefallen ist gestern. Die gibt es hier sicher auch. Aber mir ist gestern wieder aufgefallen, dass ich mich viel mehr, ich habe mich leider, kann ich sagen, daran gewöhnt, viel mehr von diesen Menschen in meinem Alltag zu erleben, als ich das jetzt, und es fällt mir so als Unterschied auf. Also ich weiß nicht, ob es dir anders geht.
Aber. Ja, also okay. Ich glaube, ich muss dein idyllisches Berlin-Bild da ein bisschen zerstören, weil man sieht schon sehr, sehr, sehr viel Armut hier auch. Ja. Und es gibt auch, ich meine, es gibt vielleicht keine Skid Row, also diese berühmte amerikanische Straße in Los Angeles, wo die ganzen Drogenopfer also in Zelten leben. Aber selbst in Charlottenburg, wenn du am S-Bahnhof durch den Tunnel fährst, da gibt es sowas in klein. Also das gibt es schon. Ich würde sagen, dass in Berlin vielleicht das sogar noch mal häufiger ist als in anderen deutschen Städten. Also in München zum Beispiel. Ich weiß nicht, was sie da mit den Leuten machen, irgendwie einsammeln und aus der Stadt raustragen. Deshalb, ich stimme dir grundsätzlich zu. Ich glaube, die Spaltung zwischen Arm und Reich ist in den USA oder sehr viel krasser als in Deutschland. Aber es gibt auch in Deutschland viele Leute, die durch dieses soziale Netz fallen.
Ja, und es nimmt zu, meinst du?
Und damit? Ich würde sagen, es hat auch zugenommen oder es nimmt zu, ja. Aber klar, natürlich gibt es hier noch mehr soziale Absicherung.
Ja.
Aber auch da, es gibt immer mal wieder Leute, die da nicht rankommen oder die einfach durchfallen.
Ja. Aber was du gerade sagst, ist ja dieses Gefühl von, alles ist existenziell. Ne? Also jeder Moment in deinem Leben ist existenziell und es kann rund. Du gehst um eine Ecke und deine Existenz kann irgendwie eine andere sein oder sich auflösen.
Ich hab das auch so erlebt, dass das dazu führt, dass viele Amerikaner sehr, sehr radikal sind. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Also wenn wir jetzt über Barbecue sprechen, dann habe ich sehr viele Leute kennengelernt, die das wirklich, das ist das Ding so, das ist das Wichtigste. Aber das habe ich dann bei vielen anderen Sachen auch erlebt. Die sind, wenn die eine Sache machen, dann machen die das richtig, im Positiven, aber auch wie im Negativen so, ne? Ich habe selten Alkoholismus in einer wirklich krassen Form, selten in Europa erlebt, so wie in den USA, muss ich sagen. Also wirklich. Also mit den Leuten, mit denen ich auch gearbeitet habe und drumherum und so. Es gibt wirklich, wenn die trinken, dann wirklich krass so. Und auch so öfter beobachtet, dass das alles immer sehr, sehr schnell, sehr extrem wird da. Ne? Ich weiß nicht, vielleicht ist mir das nur aufgefallen so, aber.
Könntest du dir vorstellen, noch mal länger in die USA zu gehen?
Also ich würde total gerne einen Platz haben, wo ich immer hinfahren könnte. Wenn mein Vater, der ist auch älter jetzt, der wird das auch nicht noch die nächsten 20 Jahre machen, so, der wird irgendwann wahrscheinlich in Deutschland bleiben. Und dann habe ich halt nicht mehr unbedingt einen Ort, wo ich hin kann da. Ne? So, und ich hätte gerne einen eigenen kleinen Ort da, so, das wär schön, ja.
Das Interessante ist, dass du das sagst, ein anderer Gast, mit dem wir gepodcastet haben, hat auch gesagt, dass ihm das ein bisschen fehlt.
Ja.
Ein Ort in den USA, an den er hin muss, an den er immer wieder hingehen sollte, weil da jemand ist oder weil da etwas ist, das ihn sozusagen zurückruft, das fehlt ihm.
Ja.
So. Ist das bei dir auch so?
Ja, also ich, absolut, wie ich gerade gesagt habe, idealerweise hätte ich ein kleines Häuschen da, schauen wir mal, ob es möglich ist, so, aber ja.
Mit einer Außenküche, oder?
Genau, mit Pool und Outdoor-Kitchen, ja.
Wow.
Da lade ich euch ein, auf jeden Fall.
Das lieb.
Und wo
stünde
dieses Haus?
Ja, das muss dann außerhalb von Austin irgendwo sein. In irgendeinem kleinen Ort außerhalb von Austin. Gibt es sehr schön.
Vielleicht in Luckenbach.
Das ist ein bisschen weit weg. Warst du mal in Luckenbach?
Ja.
Das ist ja 2 Stunden Fahrt. Ne? Ja. Das ist ein bisschen weit weg. Aber
Luckenbach ist eine frühere Poststation. Also die hat wirklich vor allem eine Rolle gespielt, als die Menschen mit Pferden und Kutschen unterwegs waren. Und da steht noch eine Scheune. Und in der finden regelmäßig Konzerte statt.
Ja,
und,
das ist richtig geil.
Luckenbach verkauft sich aber darüber als Ort. Und ich habe damals einen Kühlschrankmagneten mitgenommen, auf dem steht: Everybody is somebody in Luckenbach.
Ja.
Und das fand ich großartig.
Warum
weil
waren
da wohnt
wir da
niemand.
Noch nicht?
Ich hatte ein Shirt, wo das drauf stand. Ich habe mir damals ein Shirt gekauft. Also. Weiß ich noch. Ja, klar.
Okay. Ja, und das ist natürlich alles German. Also insofern wärst du gar nicht so weit weg.
Luckenbach, es gibt ganz viele Deutsche.
Südlich von Texas ist immer noch Von Austin ist immer noch German.
Und es gibt ganz viele Texaner, die noch Deutsch sprechen, dieses alte Deutsch, ne?
So. Texas German, wie klingt das? Hast du das im Ohr?
Ja, ganz sonderbar. Also schwer zu beschreiben. Also es sind vor allem ältere Leute, die das wahrscheinlich von ihren Eltern gelernt haben, ne? Die vielleicht, deren Eltern waren Einwanderer, sowas, aber das ist, ja.
Aber spricht man da denn, oder was?
Ja, so sprechen die dann ein bisschen, ja.
So ein bisschen, ja. Und verwenden dann andere
Ausdrücke. Jeden Fall mit diesem Akzent, aber so mit den alten Begriffen, ja. Aber es ist witzig. Es gibt auch viele Feste da, die noch deutsch sind. Die machen Oktoberfest, ne? Und die feiern das immer im Oktober, was ein bisschen sonderbar ist, aber okay.
Und nicht im September.
Ja, das kann ja sein, auch ein bisschen kompliziert mit dem Oktoberfest im September. Obwohl ich in München gelebt habe, auch nie richtig verstanden. Aber das geht ja alles auf das ist ja alles geschichtlich. Ich finde es auf jeden Fall konsequent bei einem Oktoberfest im Oktober.
Ist alles
feiert.
Cool,
und meine Verwandten in Alaska machen das auch so. Ist immer schön im Oktober und dann Dirndl und so weiter. Sehr Lederhosen. Gut. Love Language habe ich noch gesehen. Hast du in deinen Fragen geschrieben? Das fand ich so eine tolle Frage.
Ja, also Essen wird ja oft als Love Language verkauft. Und wenn das so ist, was ist dann Barbecue? Ist das die Ehe, das Long-Term-Commitment? Ich stelle mich um 1 Uhr nachts an den Pit und mache ein richtig gutes Brisket für dich?
Also es ist, was du am Anfang gesagt hast, auch wirklich als Happening zu verstehen, wenn man es isst. Ne? Deswegen ist Sonntag auch so ein wichtiger Barbecue-Tag. Ich weiß, dass ganz viele Texaner bei sich zu Hause im Garten dann ein Brisket oft machen. Ne? Dass sie entweder am Vortag anfangen oder ganz früh aufstehen. Und das dann wirklich zelebriert wird, so Barbecue-Church on Sunday. Ne? Und das wirklich, das Essen genauso zu zelebrieren, so wie auch die Herstellung zu zelebrieren. So, ne? Und ja, es ist was Besonderes. Also auch bei uns wird es so zelebriert. Viele feiern ihren Geburtstag hier, haben wir ganz oft so. Ne? Wir haben auch echt ein paar schöne Hochzeiten schon gecatert. So. Also das ist, soll man schon zelebrieren. Das ist schon was Besonderes. Wenn jemand sich so lange Zeit nimmt, um was herzustellen, dann ist es auch was Besonderes.
Und wenn ihr Hochzeiten catert, fährst du dann dein 1000-Gallonen-Ding aus Ahrensfelde da durch die Gegend?
Nee. Es gibt tatsächlich eine sehr schöne Art und Weise, wie man Barbecue-Caterings machen kann, einfach in einem indirekten Cooler. Also wir garen auf einem indirekten Smoker und du kennst ja so einen Cooler, wo man Eis reinschmeißt und dann bleiben die Getränke für 3 Tage kalt. Ja. Das gleiche geht auch mit Hitze in den gleichen Dingern. Also du kannst irgendwie heißes Wasser reinkippen, machst das Ding zu und dann kippst du das heiße Wasser wieder raus, legst die Briskets rein und die bleiben 1,5 Tage heiß da drin.
Wusstest du das?
Nein, das wusste ich nicht.
Naja, das ist ja cool.
Das ist eine der Sachen, die ich in Texas gelernt habe. So. Ich habe damals, da gab es auch diese Cooler, noch nicht Yeti-Coolers, sagt euch das was vielleicht? Die kommen auch aus Austin, ne?
Sind es diese Plastikdinger mit dem Henkel?
Die weißen. Ne? Und,
die weißen, mit dem weißen Rand.
Die gibt es ja auch in Europa. Ganz am Anfang gab es die nicht. Ich habe damals den ersten von diesen Coolern habe ich tatsächlich als Koffer aufgegeben und meine dreckige Wäsche da reingeschmissen und habe den, ich glaube, 2012 im Flugzeug mitgebracht. Ne? Und dann haben die im Zoll haben die das Ding aufgemacht und haben so in die... In
direkt
die,
wieder zugemacht.
Ja. Der Geruch hat sich ja gut bewahrt wahrscheinlich.
Ja.
Super. Ah Mensch, ich bin so froh, dass du dir Zeit nimmst, Lino. Und vielleicht noch ganz zum Schluss. Der Himmel über Berlin ist heute dunkel und es ist schwül. Was passiert heute noch? Ich bin ja nicht so der Berliner. Was ist hier los?
Also ja, wir hoffen, dass wir keine Sturzflut in den Keller kriegen heute. Wir hatten letzte Woche ja die Ehre, dass unser Keller übergelaufen ist und die Feuerwehr auspumpen musste. Wenn es heute Starkregen gibt, dann sind wir wieder gefährdet. Aber ja. Ansonsten bin ich auch froh, dass ich heute frei habe eigentlich sonst. Ne?
Es tröpfelt schon ein bisschen.
Ja, es tröpfelt schon ein bisschen.
Ja, ich gucke ja in Richtung Fenster und ich muss leider sagen, es tröpfelt ein bisschen. Aber vielleicht bleibt es dabei.
Ja.
Fingers crossed.
Wir sind dir auf jeden Fall sehr dankbar, dass du an deinem Ruhetag...
Gerne.
Ruhetag ist ja immer so ein Anführungszeichen, ne?
Ja.
...dir eine Stunde für Wunderbar Together genommen hast.
Sehr gerne, hat Spaß gemacht. Danke
und wir kommen auf jeden Fall wieder und Metzgerpapier, Pitmaster, ich habe heute so viele neue Wörter gelernt, Catalina. Und ich will unbedingt ausprobieren, in einem cooler Grillfleisch woanders hin mitzunehmen.
Ja.
Ja, mach das mal. Und dann berichte davon.
Oder Schmutzwäsche.
Ja, genau.
Finde ich auch eine gute Idee. Fehlt uns auch immer ein Aufbewahrungsort. Lino, wir geben immer am Ende das Mikro noch einmal ab, weil oft unsere Gäste sagen, ach, ich habe noch was vergessen, loszuwerden. Oder ich habe hinter mir in meiner Schublade habe ich ein Tagebuch und da steht mein Lebensmotto drin.
Mhm.
Was möchtest du uns noch mitgeben am Ende? Oder gibt es irgendwas aus dem Lokal?
Ich weiß, was ich würde mich am liebsten bei meinen Mitarbeitern bedanken. So. Das, was sie, vor allem Meshack, der gerade wird Brisket geliefert, der gerade Brisket runterbringt, so ist der wichtigste Mitarbeiter, ganz, ganz wichtiger Baustein von unserem Unternehmen hier. So. Ohne wäre es nie gegangen. Mhm. Und das ist das Einzige. Also das, ja.
Dann sagen wir danke, Meshack.
Ja, auf jeden Fall.
Vielen und danke, Dank. Lino. Und danke, Lino.
Und ich will wirklich jetzt hier essen. Also heute geht's nicht, aber das machen wir. Deswegen auf Wiedersehen und vielen Dank dir.
Danke euch, danke euch.
Vielen Dank.
Vielen Dank euch.